Herzlich willkommen im Wissenschaftsrat. 9. Etage. Wir wünschen einen erkenntnisreichen Aufenthalt.
Die Krisen der letzten Jahre und insbesondere natürlich die sich verschärfende Klimakrise zeigen, unsere Landwirtschaft ist nicht resilient, unsere Landwirtschaft, aber auch die Ernährungssysteme müssen sich anpassen, müssen nachhaltiger werden, um diese großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, mit zu bewältigen.
Staatssekretärin Silvia Bender vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und damit quasi die Auftraggeberin des Papiers, um das es heute geht. Perspektiven der Agrar-, Lebensmittel- und Ernährungswissenschaften. Das ist ein umfangreiches Empfehlungspapier, um das BMEL den Wissenschaftsrat gebeten hatte. Die Frage, wie diese Empfehlungen konkret umgesetzt werden können, steht aktuell im BMEL auf der Tagesordnung. Wir sprechen darüber hier in der Pressestelle des Wissenschaftsrats in der 9. Etage mit Samira Kügler und zwei Gästen. Zwei Gästen, die sagen, wenn wir die Ernährungssysteme nachhaltig verändern wollen, dann muss sich auch das Wissenschaftssystem an sich verändern. Warum sie das sagen und wie das gehen soll, das finden wir in dieser Episode raus. Mit Professorin Anja Wasserhoff von der Uni Erlangen-Nürnberg. Sie ist Biologin, Biochemikerin, Molekularmedizinerin und Vorsitzende der Arbeitsgruppe zum Papier. Guten Tag, Frau Wasserhoff.
Ja, guten Tag, Frau Kügler.
Und mit Professor Jakob Edler, der eine Professur an der Uni Manchester hat. Er ist Wissenschaftsratsmitglied und leitet das Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung, ISI. Hallo und guten Tag, Herr Edler.
Schönen guten Tag, Frau Kügler.
Ja, das BMEL hatte kürzlich zum Workshop eingeladen. Es ging da um die konkrete Umsetzung der Wissenschaftsratsempfehlungen. Und auch Bundesminister Cem Özdemir war da. Seine Doppelrolle als Landwirtschafts- und Forschungsminister war ja in diesem Fall ein klarer Vorteil. So hat er es zumindest selbst beim Workshop gesagt.
Das sollte jetzt nicht dazu führen, dass künftig die Zusammenarbeit in diesen Bereichen immer zwingend durch einen Minister erfolgen muss. Ich glaube, das wird nicht passieren. Aber es darf auch künftig nicht mehr so sein, dass diese Zuständigkeit der unterschiedlichen Häuser dazu führt, dass es wie eine Abbruchkante ist.
Mit Blick auf seine Nachfolger gab es von Özdemir die ganz klare Empfehlung an die Regierung, dass doch beide Bereiche auch weiterhin sehr eng zusammenarbeiten sollten.
Weil es macht gar keinen Sinn, dass die Agrarforschung nicht mit Bildung und Wissenschaft verzahnt wird.
Damit kommen wir der zentralen Aussage der Empfehlung des Wissenschaftsrats schon relativ nahe. Aber warum ist diese Verzahnung so wichtig, Frau Wasserhoff? Dafür gehen wir vielleicht einfach nochmal einen Schritt zurück zur Ausgangslage. Warum ist denn die Transformation der Ernährungssysteme überhaupt so nötig?
Ja, Frau Kügler, jeder 10. Mensch leidet an chronischem Hunger. Jeder 3. kann sich nicht gesund ernähren. Und auf der anderen Seite sozusagen ist jeder 4. übergewichtig oder auch adipös, also 2 Milliarden der rund 8 Milliarden Menschen weltweit. Dazu kommt noch, dass die derzeitige Form der Lebensmittelproduktion stark zur Überschreitung der planetaren Grenzen beiträgt. Wenn wir an den Biodiversitätsverlust denken, das ist ja für die Hälfte verantwortlich nach den Schätzungen, die wir gesehen haben, zum Klimawandel trägt er bei, zur Chemikalienbelastung. Und mit einem weiteren Aspekt, warum eine Transformation so nötig ist, ist, dass wir wissen, dass ein Großteil der Weltbevölkerung den Lebensunterhalt in dem Agrar- und Ernährungssektor verdient, also eine große soziale Bedeutung diesem Bereich auch zukommt, aber von den weltweit in der Landwirtschaft tätigen Menschen rund 3/4 unter Armut und prekären Arbeitsbedingungen leiden. Also viele verschiedene Aspekte, die zeigen, dass wir für dieses für uns ja so wichtige System, was wir alle brauchen, aber neu denken müssen, eine Transformation benötigen.
Herr Edler, aus Ihrer Sicht, wie dringend müssen wir denn handeln?
Die Dringlichkeit ist offensichtlich und die ist nicht nur offensichtlich in den Agrar- und Ernährungssystemen, sondern in anderen Transformationen auch. Klimakrise, Verkehrswende. Wir kennen die Probleme und wir kennen die Probleme schon ziemlich lang. Wir können die Probleme auch aus meiner Sicht wesentlich schneller angehen, wenn wir uns auch im Business- und Innovationssystem etwas anders aufstellen. Wir haben nationale Wissenschaftssysteme, aber wir haben globale Probleme. Und die Probleme sind so dringend, dass wir, wenn wir uns national besser, effizienter, effektiver aufstellen, wir dann auch besser in der Lage sind, international diesen Problemen zu begegnen. Wir müssen uns also diesen Problemen systemisch und umfassend widmen und das auch mit aller Dringlichkeit. Das heißt, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf, wir brauchen systemische Veränderungen im System, aber wir müssen schon jetzt mit dem, was wir haben, die Wissensbestände Umstände zusammendenken und mit Quick Wins quasi signalisieren, dass wir jetzt diese Umsetzung von Wissen in Innovationen, die die Systeme voranbringen, auch voranbringen.
Okay, also einerseits sollte es jetzt schnell darum gehen, das Wissen, was wir haben, auch umzusetzen und eben ins Handeln zu kommen. Und andererseits, so wie ich das verstehe, sollte man jetzt parallel damit anfangen, auch das Wissenschaftssystem wirklich umfassend umzukrempeln. Das klingt ja jetzt ein bisschen so, als ob das aktuelle Wissenschaftssystem irgendwo hakt. Wie sind wir denn aufgestellt in Bezug auf wissenschaftliche Unterstützung der Transformation?
Ja, also wir wissen und sehen, dass Deutschland ein sehr leistungsfähiges Wissenschaftssystem hat. Und genau das sehen wir auch für die Agrar-, Lebensmittel- und Ernährungswissenschaften. Die sind disziplinär sehr stark. Und das ist auch das Feld, wo wir auch den Wissenschaftlern ja, zutrauen, diese Transformationspfade zu entwickeln. Das Feld können wir nicht ganz so eng auf diese Fächer zuschneiden. Natürlich ist das, worüber wir reden, diese Transformation viel größer. Also es ist ein Zusammenspiel mit der Ökonomie, Klimawissenschaften, Gesundheitswissenschaften. Das kann sich ja jeder für dieses Feld Agrar und Ernährung gut vorstellen. Das heißt, wir haben eine Herausforderung, dieses Feld genau zu umgrenzen. Es ist nicht umschlossen. Wir haben viele angrenzende Disziplinen, die hier mitwirken müssen, die eingebunden werden müssen. Deshalb reden wir auch immer von diesen systemischen Veränderungen, die nötig sind. Was die Wissenschaft jetzt tun kann, was wir gesehen haben bei unseren Analysen, ist, dass das Feld aber in den Agrar-, Lebensmittel- und Ernährungswissenschaften sehr stark fragmentiert ist, wenig systemisch auch zusammen agiert und nur punktuell eben transformationsorientiert agiert. Und wir für diese Transformation, wie wir es in dem Papier auch beschrieben haben, eigentlich eine Neuorientierung brauchen in dieser Ausrichtung, also konsequente Implementierung von diesen systemischen Ansätzen, die wir haben, um auch diese hohe Komplexität, die ich eben ganz kurz angerissen habe, um auch mit der umgehen zu können, einfach diese Felder einzubinden und wirkliche Lösungsoptionen, Handlungsoptionen zu erarbeiten und Pfade zu orientieren. Und wenn wir systemisch sagen, dann ist auch ganz wichtig, dass wir nicht allein eine Neuorientierung der Forschung brauchen, sondern das muss man auch weiterdenken. Also wir reden hier auch über Lehre. Wir müssen auch den Studierenden gleich diesen Ansatz vermitteln, beibringen, damit das auch weitergetragen wird. Wir reden über Wissenschaftskommunikation, wir reden über Politikberatung. Also es gibt viele verschiedene Aspekte, wo wir diesen systemischen Austausch oder die Angehensweisen schaffen müssen.
Bleiben wir doch noch mal ganz kurz bei diesem systemischen Ansatz. Herr Edler, vielleicht können Sie noch mal was zur Bedeutung dieser Herangehensweise sagen. Also mit Ihrer Brille des Systemforschers, was macht denn das Papier aus Ihrer Sicht so besonders?
Ja, ich sage mal ganz grundsätzlich, ich bin jetzt hier zu diesem Podcast dazugekommen, weil ich diesen Bericht fast schon als eine Art Paradigmenwechsel verstanden habe. Da ist auch die Frau Posserhoff dann sehr dafür mitverantwortlich und dafür bin ich sehr dankbar, weil man einfach mal die Fragen der Wirkungsmächtigkeit angesichts der drängenden Probleme der Wirkungsmächtigkeit der Wissenschaft mal etwas neu und systemisch gestellt hat und auch unser eigenes System wirklich herausfordert. Das finde ich ganz hervorragend. Deswegen sind diese sehr konkreten Empfehlungen, die drinstehen, die haben aus meiner Sicht eine Bedeutung für unser gesamtes Wissenschaftssystem. Das finde ich einfach schlichtweg fantastisch und dafür würde ich dem Team auch gern danken. Was deutlich wird, dass wir eigentlich im Wissenschaftssystem durchaus einen Kulturwandel brauchen. Das sind die Art und Weise, wie wir uns als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verstehen. Also wir haben eine Mitverantwortung als Wissenschaftler für die Lösung dieser Probleme. Nun ist natürlich so, dass ich den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern diese Verantwortungsgefühle nicht abspreche, aber um der Verantwortung gerecht zu werden, das wurde ja eben deutlich in den Ausführungen von Frau Posserhoff am Beispiel der Agrar- und Lebenswissenschaften, ist ein neuer Ansatz des Verstehens notwendig, des Verstehens der Probleme, die holistisch sind. Das heißt, wir müssen nicht nur interdisziplinär, sondern wie wir das nennen, transdisziplinär, das Problemverständnis gemeinsam finden.
Ja, ganz kurz, transdisziplinär meint dann also zwischen unterschiedlichen Disziplinen und zwischen Wissenschaft und Praxis?
Ja, genau. Und uns auch von den Praktikern inspirieren lassen. Und ich sehe da durchaus auch im Feld schon ganz tolle Ansätze. Also es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie ganz neu anfangen müssen, das Wissenschaftssystem aufzustellen. Wir haben zum Beispiel als Wissenschaftsrat das Leibniz-Zentrum für Agrar-Landwirtschaftsforschung ZALF vor einem Jahr oder so besucht und auch dann begutachtet. Und da haben wir genau solche Ansätze mit Experimentierräumen, mit Praktikern verteilt auf die Bundesrepublik, den Versuch gemacht, Probleme zwischen unterschiedlichen Disziplinen und Praktikern zu verstehen in sogenannten Experimentierräumen. Und vom Wissenschaftsrat haben wir die Akteure dort noch, wie soll ich sagen, unterstützt dabei, bekräftigt dabei, diesen Ansatz noch radikaler zu fahren und genau das noch zu ergänzen, was Frau Bossoff eben am Beispiel nannte, nämlich Transformationswissen mit reinzunehmen. Das heißt, diese unterschiedlichen Disziplinen für Agrar- und Lebenswissenschaft gemeinsam mit den Praktikern und dann noch mit Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftlern, die das Transformationswissen noch mit reinnehmen, die so ein gemeinsames Lernen dann auch ermöglichen. Das ist so das, was ich so als systemisches Wissen, einzelne Disziplinen, nur die Praktika und auch der Zusammenwirken allein macht es nicht. Wir brauchen noch eine Reflexion darüber, wie wir eigentlich Transformation gemeinsam voranbringen.
Also wirklich weitreichende Veränderungsvorschläge, die viele betreffen, die wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen umzusetzen sind. Aber die sind natürlich kräftig mit anstoßen. Herr Ether sagte Paradigmenwechsel, sehr schöne Wertschätzung by the way, Frau Bossoff. Und diesen Paradigmenwechsel, den haben Sie ja eigentlich sogar schon während des Arbeitsprozesses eingeleitet. Denn Sie haben ja schon mit wirklich außergewöhnlich vielen und vor allen Dingen auch ganz verschiedenen Akteuren zusammengearbeitet. Wen haben Sie denn da im Entstehungsprozess schon alles mitgedacht?
Also wir haben natürlich versucht, genau das im Vorfeld schon aufzunehmen. Und das heißt, wir hatten natürlich in der Arbeitsgruppe Personen aus dem Agrar-, Lebensmittel-, Ernährungswissenschaftlichen Bereich, in dem Fall aber international, nicht national, um auch diesen Blick zu haben und eben nicht eine Innensicht zu erarbeiten, sondern wirklich auch die Außensicht auf unser System zu sehen. Wir hatten aber in der Arbeitsgruppe auch einen Ethiker oder eine Systemtheoretikerin, die genau das gleich mit eingebracht haben. Dann waren in der Arbeitsgruppe auch Mitglieder der wissenschaftlichen Kommission des Wissenschaftsrates und da hatten wir dann eine Juristin dabei, einen Physiker und eben mich als Biologin, die an der medizinischen Fakultät forscht, also auch diesen Medizinaspekt. Ganz wichtig für die Arbeitsgruppe, um genau das aber reinzukriegen, diese systemischen Aspekte waren auch, mit wem wir alles geredet haben. Das heißt, wir hatten natürlich sehr viele Hintergrundgespräche, auch international, mit den verschiedensten Bereichen, bis hin also in die Sozialwissenschaften, also nicht nur sehr fachbezogen, sondern weiter. Und ich glaube, was auch für das Perspektivenpapier sehr wichtig war, ist, dass wir als Arbeitsgruppe auch Wissenschaftsräume besucht haben. Das heißt, wir haben 6 regionale Räume in Deutschland definiert, um mit möglichst vielen Wissenschaftlern zu sprechen. Das bezog sich dann nicht einfach auf eine Uni oder eine Hochschule, sondern wir haben versucht, hier schon auch Personen zusammenzuführen und die verschiedenen Ausrichtungen innerhalb dieser Wissenschaftsräume und haben dort mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, aber auch mit den ganzen kooperierenden Institutionen, Menschen gesprochen, mit den Leitungen von Hochschulen und Forschungseinrichtungen, mit Studierenden, mit Absolventen, aber eben auch, ich sag mal, mit den Stakeholdern, mit den Ministerien, mit Landwirten, mit Konsumenten, um einfach hier auch genau diese Infrastruktur vor Ort zu sehen, wie agieren die Personen zusammen. Und wir haben dort auch ganz aktiv immer gefragt, was denn dort eigentlich als notwendig und als zwingend für diese Transformation gesehen wird. Denn ich glaube, das kam ja auch schon raus, was wir eigentlich hier, das ist ein großer Weg, es ist kein einfacher Weg. Das hatten Sie auch deutlich gemacht, Herr Edler hat es auch gesagt. Und wir müssen natürlich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Form mitnehmen und auch unterstützen, den Weg zu gehen. Und quasi auch da immer gefragt, wenn wir das und das mehr brauchen, mehr Transfer, mehr systemisches Denken, was braucht es denn dafür? Wo muss man denn die Wissenschaft dafür unterstützen?
Also ein wirklich aufwendiger, umfassender Entstehungsprozess. Um sich jetzt noch ein bisschen besser vorstellen zu können, wie transdisziplinäre Forschung ganz konkret aussehen kann, würde ich gerne nochmal auf die praktischen Beispiele zurückkommen. Herr Edler, das Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, ZALF, hatten Sie schon erwähnt. Welche Beispiele gibt es denn noch?
Ja, da gibt's natürlich viele. Ich will aber nur ganz kurz noch, das, wenn ich darf, kommentieren, was Anne Bossoff eben gesagt hat. Was ich feststelle, ist die Notwendigkeit, aber auch die Bereitschaft in Bezug auf Offenheit. Es war ja so, dass in diesen Wissensräumen erstmal gab es eine gewisse Irritation. Auf einmal stellt man fest, mein Gott, wir sind bereit, wir wollen mitmachen, wir haben diese Verantwortung. Und jetzt kommt da jemand, der uns da mal auf eine neue Art und Weise diskursiv zusammenbringt. Und dann gibt es neue Konstellationen und dann macht es Aha, da macht es Klick bei den Leuten. Das heißt also, Bereitschaft ist da, es wären auch die Strukturen da, aber wir sind ein bisschen zu träge und zu eingefahren in der Art und Weise, wie wir uns organisieren. Unter anderem deswegen fand ich ja diesen Ansatz in diesem Papier des Wissenschaftsrates so innovativ und auch so beispielgebend, hoffentlich für zukünftige Aktivitäten auch im Wissenschaftsrat. Weitere Beispiele, ZALF hatte ich ja schon genannt, das Zentrum für Agrarlandschaften. Zwei, drei weitere Beispiele fallen mir noch ein. Reallabore, ne, was ich eben schon genannt habe, so eine Art kleiner Versuch, den man mal macht, um zu gucken, wie denn im Kleinen Dinge laufen können, die man dann vielleicht auch skaliert. Da gibt es am KIT hier, das ist das Karlsruher Institut für Technologie, und da gibt es ein Reallabor Barrierefreiheit. Und da geht es darum, dass die Wissenschaftlerinnen dort aus verschiedenen Disziplinen sagen, wir haben eine Verantwortung für behinderte Menschen. Wir schaffen jetzt mal einen Freiraum für Experimentieren. Also Architektur und Informatik wird da zusammengebracht, um dann auch die Forschung, so steht es glaube ich auch drüber, aus der Gesellschaft heraus zu betreiben. Und die Professorin Frau Katrin Gerling, die hat es dann genannt, die Verantwortung, alle Bedarfe und alle gesellschaftlichen Gruppen, insbesondere auch unterrepräsentierte Gruppen, in die Forschung mit einzubeziehen. Also das ist diese transdisziplinäre Forschung und dann im Rahmen eines universitären Reallabors dann neue Zusammenhänge geschaffen, Probleme neu gemeinsam definiert und Lösungen gemeinsam entwickelt. Und das ist so ein ganz kleines Beispiel, das man dann natürlich dann auch multiplizieren oder skalieren kann. Weiteres Beispiel ist etwas, was wir auch am EASY immer wieder machen, in unserer Foresight-Gruppe, die wir haben, ist wissenschaftlich begleitet einen Diskurs zu machen, der zukunftsgewandten Foresight-Szenarienentwicklung betrifft und dann gemeinsam mit Stakeholdern, gemeinsam mit Politikentscheidern an die Lösungsideen und Transformationspfade zu entwickeln, was dann natürlich wieder rückspielt in die einzelnen Verantwortungsbereiche der Akteure. Es spielt zurück in, was brauchen wir für Wissenschaft, was brauchen wir für Politikentscheidungen, was brauchen wir für eine Veränderung in der Praxis, um diesen Pfad zu beschreiten. Und da haben wir für das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und für das Umweltministerium Zukunftsszenarien Landwirtschaft gemacht. Die wurden dann auch gemeinsam vorgestellt und diskutiert, auch mit der damaligen Bundeskanzlerin Frau Merkel. Und der Prozess dieser Zukunftsszenarien und die Ableitungen, die wir dann gemeinsam getroffen haben, hat, glaube ich, dazu beigetragen, dass Forschung sich orientiert an den Problemdefinitionen, die man gemeinsam gemacht hat und dann auch die Umsetzungswahrscheinlichkeit der Forschungsergebnisse dann in Zukunft eine höhere wird. Das ist so ein Beispiel, durch den Diskurs so eine Art Alignment hinzukriegen.
Okay, um den Bogen jetzt nochmal zurückzuschlagen zu den Agrar- und Ernährungswissenschaften. Im Empfehlungspapier machen Sie ja ganz konkrete Vorschläge, wie Sie sich die transdisziplinäre Zusammenarbeit in diesem Bereich dann vorstellen.
Ich würde nochmal vielleicht das Aufgreifen, dieses Zusammenführen. Wie kriege ich überhaupt transdisziplinäre Zusammenarbeit? Da haben wir ja auch in dem Papier erstmal schon mal Vorschläge gemacht, weil das ist ja kein einfacher Prozess jetzt hier, das auch anzustoßen, zu beginnen, wirklich so zu arbeiten. Und neben der Unterstützung von diesen Reallaboren, Living Labs, die wir natürlich auch genau als den richtigen Weg empfinden, haben wir in dem Perspektivenpapier ja zwei, ich sag mal, Strukturen vorgeschlagen, um genau diese Wege zu unterstützen. Das eine ist die Bildung von, was wir dann genannt haben, Food Systems Research Hubs, als wirkliche Zusammenschlüsse von starken Partnereinrichtungen, die unter einer Struktur zusammenarbeiten sollen, um eine bestimmte große Frage, aber wirklich eine Transformationsfrage zu lösen. Ob wir hier über, ich sag mal, gesunde Ernährung reden, die aber natürlich ganz woanders beginnt. Die beginnt im Prinzip schon in der Landwirtschaft, dass ich auch Produkte herstelle, die genau dem genügen, die Inhaltsstoffe haben, bis hin zur Verarbeitung. Das heißt, es wird ein gemeinsames Topic geben und diese Food Systems Research Hubs sollen sich dann bottom-up bilden, also es sollen Vorschläge geben, aber sie sollen ermöglichen, dass diese Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, Forschungseinrichtungen, auch genau diese Breite, die Herr Edler definiert hatte, soll dort zusammenkommen, zusammen mit Ressortforschungseinrichtungen und gemeinsam in der ganzen Breite daran arbeiten, aber eben etwas fokussierter zu verschiedenen Themen, um das anzustoßen. Und das Zweite, was wir vorgeschlagen haben, ist die Einrichtung eines Synthesezentrums. Wir kennen das in der Art schon, dass man einen Ort hat, wo sich Forschende aus den verschiedensten Bereichen zusammenschließen können zu einem Projekt und hier Forschungsergebnisse aus den verschiedenen Bereichen zusammenbringen, um neue Erkenntnisse zu generieren oder diese Forschungsarbeiten auszuwerten. Und das klingt jetzt erstmal trivial, das ist aber für uns alle Forschenden sehr, sehr schwierig, denn wir reden hier von qualitativen Daten, von quantitativen Daten. Ich aus meiner Forschung habe ganz andere Daten als jemand aus den Sozialwissenschaften. Die muss man erstmal zusammenbringen. Wir brauchen Hilfe auch bei dem Zusammenbringen. Und diese Synthesezentren sollen genau das leisten, unterstützen, dass wir diese riesen Datenmengen, die wir haben, Herr Ether hat ja schon angesprochen, an Wissen fehlt es uns manchmal gar nicht, sondern es fehlt uns eigentlich darum, das auch mal vielleicht gemeinsam zu betrachten und daraus neue Ableitungen zu machen, die man umsetzen kann. Also da sollen die Synthesezentren oder das Synthesezentrum unterstützen. Das sind die beiden Strukturen, die wir in dem Papier angeregt haben, die jetzt auch weiter diskutiert werden, ob man da in die Umsetzung kommt.
Wie optimistisch sind Sie denn, dass das in die Umsetzung kommt und vor allen Dingen zeitnah?
Ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch, also von dem her glaube ich, dass wir auf dem Weg sind. Und ich fand die ganzen Reaktionen und die Diskussionen, die jetzt angelaufen sind, glaube ich, gehen genau in diese Richtung, dass wir alle jetzt auch in der jetzigen Zeit verstanden haben, dass ein Weiter so sehr schwierig ist. Also wir müssen da jetzt ran.
Herr Edler, sind Sie da ähnlich optimistisch?
Also da die Anja Bosshoff Optimist ist, bin ich jetzt mal Realist. Sage ich nicht Pessimist, aber ich sage Realist. Sehr schön ist, dass in diesem Papier dann auch tatsächlich so eine Art Bindewirkung, indem man das im Wissenschaftsrat durch den gesamten Wissenschaftsrat gebracht hat, also sprich auch die Politik hat es verstanden, es wurde auch wirklich gutiert. Aber die Politik allein ist da, glaube ich, gar nicht als erstes gefordert, so ironisch es jetzt anhört, sondern es geht um die Kultur innerhalb des Wissenschaftssystems. Und da ich mich mit dem Innovations- und Wissenschaftssystem in UK und in Deutschland seit vielen Jahren beschäftige, bin ich etwas skeptischer. Und das bin ich auch deswegen, weil ich durch Begehungen jetzt im Wissenschaftsrat in den letzten 2 Jahren mit vielen Universitätspräsidenten und Fakultätsleuten und so weiter rede. Und wir sind immer noch nicht so weit, die Anreizsysteme innerhalb der Wissenschaft, vor allen Dingen in Universitäten, so anzupassen, dass es auch passt. Wenn wir wirklich diskursiver, interdisziplinärer, transdisziplinärer, auf Wirkung orientiert arbeiten wollen, dann können wir nicht mehr nur mit diesen sogenannten H-Index, also diese ganzen Indikatoren, die wissenschaftliche Exzellenz messen, indem sie gucken, wie viel publiziert und wie viel zitiert worden ist. Wenn wir mit den Anreizsystemen arbeiten, dann kommen wir nie genau in diesen Kulturwandel, den wir brauchen. Und was mich ein bisschen nicht zu sehr zum Optimisten machen lässt, ist, dass alle immer sagen, ja, stimmt. Wir dürfen nicht diese Anreizstrukturen, wie sie früher waren, wo wissenschaftliche Exzellenz disziplinär und ganz eng an Publikationen. Und wenn man sich dann anguckt, wie denn in Berufungskommissionen gehandelt wird, dann ist es immer noch so. Punkt. In 8 von 10 Berufungskommissionen wird das hohe Lied der Offenheit gesungen. Und wenn man dann drin sitzt, wird dann drum gestritten, ob der Scopus-H-Index oder der Google Scholar-H-Index der entscheidende ist. Das ist dann die Hauptdiskussion. Also ich überspitze ein ganz klein wenig, aber deswegen sage ich, wir müssen wirklich ran. Und es gibt natürlich jetzt, um wieder auf den Butterhoffsche Optimismus zu kommen, es gibt natürlich viele tolle Leute in Universitäten, die das verstanden haben. Also da gibt es schon einen Kulturwandel.
Wenn ich dazu gleich darf, Jakob, also da kann ich dir nur zustimmen. Also wir haben es ja auch in dem Papier, dass diese Reputations-, die Bewertungen, wir müssen in neue Systeme rein. Und das sehe ich auch als große Verantwortung von uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass wir genau das machen, was ja auch in dem Papier betont ist. Und auch mein Optimismus kommt auch daher, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das jetzt auch wirklich aufgreifen in verschiedenster Hinsicht. Also, dass wir, glaube ich, alle verstanden haben, dass wir eine Verantwortung tragen für das, was jetzt ansteht. Wir sind nicht blind, wir sehen die ganzen Probleme und wir wissen die kleinen und großen Herausforderungen. Und wir sehen, wie du auch sagst, viele exzellente Wissenschaftler, die eben weit über ihr Forschungsfeld hinauf aktiv sind und Dinge bewirken und Dinge verändern wollen. Und ich glaube, wenn Papiere wie dieses das auch unterstützen und auch sagen, wir müssen das honorieren und wir brauchen vielleicht auch genau dafür eine Wertschätzung, keine Abwertung der Grundlagenwissenschaften, sondern wir müssen ein System schaffen, was alles in dem richtigen Maß auch die verschiedenen Wissenschaftsbereiche werten kann.
Ich glaube, der Leidensdruck in vielen Transformationsdimensionen, der ist groß. Und wir haben gleichzeitig durch den Budgetdruck auch eine höhere Wirkungserwartung an die Wissenschaft, alle als Politik und als Gesellschaft. Und wenn man das zusammennimmt, glaube ich, dann, und wir jetzt schon wissen, und das weiß auch die Politik, das hat Anja Bosshoff ja gesagt, und das kann ich auch bestätigen, bei der Politik ist es angekommen. Dann nennt man es dann Missionsorientierung, das ist das Buzzword seit 3, 4 Jahren. Und auf allen Ebenen der Politik ist klar, wir müssen Dinge zusammenbringen, um bestimmte Missionen, Transformationen voranzubringen. Und das geht nur mit mehr Effizienz und Effektivität im System. Und da glaube ich schon, dass wir von oben und jetzt auch von unten, weil die Bereitschaft sehr stark ist, jetzt ja konvergieren und vielleicht so eine Art Befreiungsschlag in den nächsten 10 Jahren kommen. Da will ich jetzt wirklich optimistisch sein, wegen Problemdruck, mit Budgetdruck und wegen Erkenntnissen, die wir mittlerweile haben und der Bereitschaft, die wir haben. Und wir haben, damit höre ich vielleicht auch auf, damit es noch optimistischer ist, wir haben in Deutschland fantastische Voraussetzungen, genau das zu machen. Weil wir haben ein ausdifferenziertes Wissenschaftssystem. Das heißt, wir brauchen nicht jeder Professor, nicht jede Professorin muss alle Dimensionen dieser Kette abdecken. Wir haben eine Differenzierung, die müssen wir nur richtig zusammenbringen. Also wir haben wirklich so viele gute Voraussetzungen, wir müssen uns einfach nur so ein bisschen diesen Ruck geben. Ich bin optimistisch. Jetzt doch.
Na, das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir beenden diese Folge also zufriedener als erwartet mit dem Doppeloptimismus von Professorin Anja Bosserhoff und Professor Jakob Edler. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, sehr, sehr gerne. Tschüss.
Ciao.
Und das allerletzte Wort richtet Cem Özdemir jetzt nochmal an Sie.
Herzlichen Dank an Sie alle für Ihre wichtige Arbeit für uns. Und nochmal zum Schluss, das wird selbstverständlich weitergeführt werden. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass auch die künftige Hausleitung sehr viel Wert drauf legen wird, auf Ihre Expertise, auf Ihren Sachverstand. Vielen, vielen Dank.
Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Auf bald im Wissenschaftsrat. Auf Wiedersehen.